Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 4. Auf das aller Mund verstopft werde. Teil 3. Fegefeuer oder Hölle? Drinnen auf dem Kellerfußboden blieb Herr Andreas unbeweglich liegen. Er hatte sich beim Fallen die Haut abgeschürft und das Blut rann von den zusammengeketteten Händen in dunklen Tropfen auf den Erdboden hinunter, auf halb verrottete Kohlblätter, Eierschalen und Heringsköpfe. Er merkte es nicht. Er lag vornüber, den Kopf in die gefesselten Unterarme vergraben. Wie in Betäubung hörte er die Knechte am Schloss hämmern, das nicht schließen wollte. Es dauerte lange, bis er einen vernünftigen Gedanken dachte. Es war, als ob alles sich für ihn in einer krampfartigen Angst verschlossen hätte. Eine übermächtige, tückische Unglücksmacht war in sein Dasein eingedrungen und hatte alles andere herausgetrieben. Vernunft, Glauben, Wille, alles hatte aufgehört, da zu sein. Etwas Neues war gekommen. Ein schwarzer Schrecken, der seine Seele erfüllte, ein großes, angstvolles Dunkel, das ihn zu Boden presste, hielt seine Gedanken festgeschraubt und erfüllte alles mit einem einzigen, vernichtenden Gedanken. Er würde sterben. Sterben. Gestoßen werden von groben Fäusten, beschimpft und getrieben werden wie ein Tier, mit dem Strang gehängt oder mit dem Schwert gerichtet werden. Als verstümmelte Leiche mit dem Kopf zwischen den Beinen liegen oder im Walde den Vögeln zur Speise hängen. Dies Dunkel war ganz und gar über ihm. Es stand rings um ihn herum, es umschloss ihn. Es ließ einen einzigen kleinen Punkt frei, wo er noch atmen konnte, wo die Flamme des Gedankens noch flackerte. Aber jeden beliebigen Augenblick konnte es ihn vernichten und den kleinen, leeren Raum ausfüllen, indem er noch lebte, mit seiner schwarzen, undurchdringlichen Nacht. Er dachte nichts. Er wurde nur von diesem Dunkel beherrscht. Er fühlte es über sich. Es strahlte Angst und triumphierende Bosheit aus. Eine harte und klebrige Hand langte in seinen Kopf hinein, packte sein Gehirn und presste es zusammen, so dass jeder vernünftige Gedanke in dieser Wahnsinnsangst verschwand. Wie lange er so gelegen hatte, wusste er selbst nicht. Die Sonne sickerte durch die Spalten im Dach herein. Seine Gedanken waren noch immer vom Todesschreck gelähmt. Aber dazu begannen andere Wahrnehmungen, sich in sein Bewusstsein mit der Macht ihrer eigenen Plage hineinzudrängen. Er bebte vor Kälte. Die Schultergelenke schmerzten. Das Zeug war an der Wunde, die wie Feuer brannte, am Unterschenkel festgeklebt. Die gequetschten Handgelenke waren geschwollen und der Hunger riss in den Eingeweiden. Der schwarze Krampf, der seine Klauen in seinen Hinterkopf geschlagen hatte, hielt ihn noch immer zu Boden gedrückt. Wie leblos lag er vornüber, mit dem Gesicht im Schmutz. Nur der Frost schüttelte ihn bisweilen. Er hatte gewiss Fieber. Sein Verstand war noch von dem großen Dunkel gelähmt, aber im Fieberwahn begann dieses Dunkel Gestalt anzunehmen. Es türmte sich zu einem Berg auf, einem bebenden Berg von schwarzen Massen, die sich wie ein zusammengeringelter Riesenwurm wandten. Der Gipfel des Berges erhob sich wie ein schwarzer Schädel. Plötzlich wurde er von Galgen gefüllt. Tote Körper baumelten im Winde. Schwarze Vögel flatterten vorbei und schlugen sich in der Luft um ausgehackte Augen und losgerissene Fingerknöchel. Der Gipfel erhob sich weiter. Zwei leere Augenhöhlen lösten sich aus dem Dunkel. Sie wuchsen und weiteten sich. Würmer und glitzernde Eidechsen krochen aus ihrem dunklen Innern hervor. Dann glitten sie auseinander. Der ganze Schädel barst, und die einzelnen Teile tanzten in weiten Bogen davon, jeder nach einer anderen Seite. In der Kluft dazwischen stieg das Fegefeuer auf. Roter, qualmender Rauch wirbelte im Dunkel. Lange Reihen kleiner Feuerflammen tanzten unter verzerrten Körpern. Es schimmerten wild starrende Augen und hart zusammengebissene Zahnreihen hinter grinsenden Lippen. Alles tanzte in einem roten Feuerschein herum, der sich schließlich zu einem knisternden Wirbel von Rauch und Funken zusammenballte, erfüllt von langen, schneidenden Jammerrufen. Die Funken breiteten sich wieder wie Sterne aus und erloschen in dem grenzenlosen Dunkel, das sich wieder hob und wie ein rasselnder Reptilkörper wand. Nur an seinem Fuß leuchtete ein rotes Auge, blutig und boshaft. Das rote Auge weitete sich und sprühte Feuerzungen, die wie fauchende Würmer herausgeschleudert wurden und in die Luft hieben und bissen. Das Auge wuchs zu einer Riesensonne von Blut und Feuer im Dunkel. In seiner Mitte glühte noch immer etwas Bösartiges und Lauerndes. Es sank immer tiefer ein. Die Sonne wurde eine glühende Grotte, ein abgrundtiefes Loch im Dunkel, ein rauchender Schlund, der sich aufsperrte und seinen schneidend heißen Atem ausblies. Der Schlund weitete sich. In seiner Tiefe öffneten sich grenzenlose Weiten von Schwarz und Rot, von Dunkel und Feuer, von Nacht und Glut, von Kälte und Flammen. Wie ein Rudel kläffender Hunde mit wilden Augen, die Zungen aus den Schnauzen hängend, stürzten die Dämonen hervor. Sehnig, blank, kraftgeladen, mit klatschenden, schwarzen Schwingen und funkelnden Klauen. Jetzt wurde alles zusammengeschleudert. Blutige Bilder schoben sich ineinander. Feuer und Nacht, Glut und Dunkel. In schwarzem Moor zwischen blanken Eisspiegeln lagen Menschenkörper festgefroren. Grinsende Gesichter ragten aus dem Eis heraus. Bleiche Hände mit verkrampften Fingern wurden gegen den dunklen Himmel gereckt. Es dröhnte im Eis. Eine schwarze Karosse sprengte in Karriere dahin. Die brüllenden Gesichter wurden massakriert und knirschend wurden die Knochen in den verkrampften Händen gebrochen. Die Karosse wurde vom Dunkel verschluckt. Ein Schreckensgebrüll jagte über das Eis und ging in einem weiten Bogen über die gefrorenen Weiten. Dann war der Todeswagen wieder da und fegte dahin, gefolgt von neuen, wahnwitzigen Rufen des Schmerzes und der Verbitterung. Alles wurde dunkel. Langsam klimmte ein schwacher Feuerschein aus der Nacht auf und fiel auf Reihen von in sich zusammengekrochenen Gestalten. Sie saßen in der Hocke mit zerfleischten Gesichtern und kauten auf ihren abgeschnittenen Zungen. Dann übergaben sie sich. Ein schwarzer Strom von Blutkuchen und Galle. Ihre Gesichter verzerrten sich vor Ekel, dann begannen sie wieder, auf ihrem eigenen Fleisch und ihrem Erbrochenen zu kauen. Als sie im Dunkel versanken, flatterten tanzende, grüne Flammen über ein Gebüsch von verflochtenen Dornen. Darin saßen nackte Gestalten wie gerupfte Vögel, gehässig, mit wachsamen Augen nacheinander schielend. Zwischen ihnen lagen schwarze Würmer zusammengeringelt, mit ebenso wachsam erhobenen Köpfen. Wieder und wieder fauchten die nackten Gestalten, sie schmähten und verfluchten einander mit leidenschaftlichem Hass. Jedes Mal schossen die Würmer blitzschnell mit ihren breiten Köpfen vor und bissen sich an Handgelenken, Kinn und Lippen fest. Die Menschen rissen die Würmer los und wandten sich in namenlosem Schmerz, blau und verschwollen, aber konnten es nicht lassen, einander weiter zu schmähen und zu höhnen. Die rote Dämmerung erlosch, nur ihre Augen leuchteten im Dunkel von einem Hass, ebenso bodenlos und ewig wie ihre Verzweiflung. Wieder tanzte alles herum. Der Abgrund weitete sich zu einer unendlichen Grotte zwischen unermesslichen, von Feuchtigkeit tropfenden Felsenmassen, die das Unterste und Tiefste allen Dunkels umschlossen. Dies Dunkel war lebendig. Es hob und bewegte sich, es glitzerte von schleimiger Haut und rasselte von Schuppenpanzern. Es strahlte eine geheimnisvolle Kraft aus, die alles in Schrecken erstarren ließ. Es erfüllte die Nacht mit der eigenen, unergründlichen Heimlichkeit des Urbösen. Hin und wieder sank es in faulem Behagen zusammen. Sein schuppiger Bauch blies sich auf und fiel wieder ein. Bisweilen drehte es sich schwer auf die Seite. Dann hallten die dunklen Höhlen wieder von Getöse und heulendem Gebrüll. Es begann weit hinten im Dunkel wie ein einsames Wahnsinnsgebrüll, verzerrt zu einem Schrecken, der alles zu Eis erstarren ließ. Dann flog es durch die Grotte hin wie eine Schar erschreckter Vögel. Es dröhnte und pfiff, es lärmte und heulte, es war das Abgrundsgebrüll von erstürmten Städten und brennenden Häusern. Es war das Geschrei von versinkenden Menschen in einsamen Eislöchern. Es waren hitzige Stimmen, heiser von Leidenschaft und Hass. Es war brunstheißes Flüstern und wimmerndes Kinderweinen. Es war Tollhauslachen und Todesschreien. Alles schwebte wie eine bebende Wolke von Abgrundsschrecken über dem Urbösen, verteilte sich und verstreute sich wieder im Dunkel, um abermals aus der Nacht hervorzustürzen, sobald die schwarze, schuppenblanke Masse sich aufs Neue dort unten in der Tiefe wand. Wieder tanzte alles herum. Das schwarze Dunkel und die roten Flammen beschrieben gewaltige Bogen und schienen zu sagen:
Immer und ohne Ende, ewiglich und in alle Ewigkeiten.
Die Kellertür öffnete sich. Etwas wurde auf die Treppe gestellt. Es war einen Augenblick still. Dann sagte eine grobe Stimme:
Bist du tot oder tust du nur so, du falscher Satan?
Jemand kam herein und stieß ihn in die Seite. Er hob den Kopf. Der Knecht grinste breit und spuckte aus:
Iss deine Kohlsuppe und sei zufrieden, Papistenteufel. Morgen hängen wir dich. Wenn dich der König allerdings nicht nach Stockholm holt, um dich zu zerstückeln und aufs Rad zu flechten.
Er ging hinaus und knallte die Tür hinter sich zu. Im Vorbeigehen spuckte er in die Tonschale mit kalter Kohlsuppe, die er auf die Treppe hingesetzt hatte. Der Priester richtete sich langsam auf und starrte eine Weile vor sich hin. Dann forderte der Durst sein Recht. Mit einem Holzspan fischte er den schleimigen Speichel des Knechtes aus der Schale, setzte sie an den Mund und trank. Dann setzte er sich auf der untersten Treppenstufe an der Wand zurecht, wo ein schmaler Sonnenstrahl durch die geborstene Kellertür hereinfiel und seine verfrorenen Schultern wärmte. Die Gedanken hatten langsam wieder zu arbeiten begonnen. Fegefeuer oder Hölle? Ein Teil seiner Sünden war wohl verzeihlich, aber er hatte auch noch genug tödliche. Irgendeine Möglichkeit zu beichten würde er wohl kaum vor der Hinrichtung bekommen. Die ganze schmutzige Geschichte würde er mit sich schleppen müssen über die Schwelle zum Jenseits. Niemand würde ein Gebet für ihn beten oder eine Messe für seine Seele lesen. Eine grenzenlose, lange Pein im Fegefeuer war das Beste, worauf er hoffen konnte. Wenn nur nicht die Hölle ihren Schlund öffnete und ihn für ewig verschlang. Er sah vor sich das unergründliche Gesicht des Jesuskindes oben auf dem Altar in der Frejerumer Kirche. Ein paar große, runde Augen starrten abwesend in den Raum hinaus, wie wenn sie ein Ziel in der Ferne erschaut und seit langem einen Beschluss gefasst hätten, den keine Gebete würden erschüttern können. Hatte Christus beschlossen, ihn zu vernichten? War er verworfen und verurteilt? War er darum vom Verderben getroffen worden, gerade jetzt, wo die Rettung schon winkte? Er schob seinen bebenden Körper einige Daumen breit an der Seitenwand entlang, damit der Sonnenstrahl auf die nackte Brust durch die Öffnung in dem aufgebauschten Hemd fallen sollte. Der lärmende Krampf, der ihn gefangen gehalten hatte, begann langsam zu weichen. Die schreckliche Wirklichkeit des Todes blieb, aber mitten in ihrem feindlichen Dunkel begann der Wille, sich aufs Neue zu rühren. Auf der einen Seite war es ein Wille zum Untergang und zur Vernichtung. Er fühlte eine Lust, in Verzweiflung und Bitterkeit zu versinken, sich freiwillig von dem großen Dunkel verschlucken zu lassen, laut zu schreien, Gott zu schmähen und zu verfluchen. Aber dagegen erhob sich ein anderer Wille, einer, der sich zur Wehr setzte, der sich nicht vom Dunkel verschlucken lassen wollte, sondern eine Möglichkeit suchte, den Kampf um das Leben fortzusetzen. Natürlich war die Situation verzweifelt. Einige Stunden oder Tage noch zu leben, ein gerüttelt Sündenmaß und eine knapp begonnene Buße. Und doch, es mochte so verzweifelt sein, wie es wollte. War er von Gott ausgestoßen, konnte Gott ihn doch nicht hindern, seine Anbetung draußen vor den verschlossenen Toren des Himmels fortzusetzen. Die Stunden, die er noch zu leben hatte, konnte er doch dem Gebet und der Buße widmen. Dann mochte Gott tun, wie es ihm in seiner unergründlichen Majestät zu beschließen gefiel. Er erhob sich mühsam. Das Zeug riss sich wieder von der Wunde am Unterschenkel los und ein frisches Rinnsal von Blut floss zwischen dem Schorf hervor. Mühsam beugte er die Knie, zur Steinmauer gewandt, legte die aneinander geketteten Hände zusammen und begann, die 7 Bußpsalmen und dazwischen 10 Paternoster und 10 Ave zu beten. Dann betete er Dies Irae und Birgittas 15 Wundengebete mit 15 Paternostern und 15 Ave und begann dann aufs Neue mit den Bußpsalmen. Immer noch kniend, die Stirn gegen die Steinmauer gestützt.